Das Bekenntnis. Dieser Glaube ist dem gerade nach verschieden, schwach oder stark, er kann oft und auf vielerlei Weise angefochten und geschwächt werden, er ringt aber den Sieg, er wächst in vielen zur Erlangung einer vollen Gewissheit heran, durch Christus, der der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Westminster Bekenntnis, Kapitel 14, Abschnitt 3. Einleitung. Der Vater hatte seinen besessenen Jungen zu den Jüngern gebracht, und sie hatten nichts ausrichten können. Die Menge hatte sich versammelt, die Schriftgelehrten stritten bereits, und die ganze Szene roch nach Scheitern. Als Jesus vom Berg der Verklärung herabstieg und in das Durcheinander trat, rief der Vater ihm entgegen, »Wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns.« Jesus griff das Wort auf, »Wenn du glauben könntest.« Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und der Vater, in einem der ehrlichsten Gebete der Schrift, schrie, »Ich glaube, hilf meinem Unglauben.« In diesen wenigen Worten liegt die Lehre unseres Abschnitts verdichtet wie ein Kristall. Glaube und Unglaube wohnen im selben Herzen. Ein Mann, der genug glaubt, um vor Jesus niederzufallen, und doch so sehr zweifelt, dass er sein Flehen mit einem »Wenn« beginnt. Ein Glaube, der echt und rettend ist, den Christus mit einem Wunder beantwortet, und der doch schwach ist, schwankend, voll von genau dem Zweifel, den er bekennt. Der Vater brachte das ganze Gemisch aus Vertrauen und Misstrauen, aus Hoffnung und Zögern und legte es Jesus zu Füßen. Und Jesus wies ihn nicht zurecht für die Dürftigkeit seines Glaubens. Jesus heilte seinen Sohn. Die Westminster-Väter haben in den ersten beiden Abschnitten dieses Kapitels zwei grundlegende Wahrheiten festgestellt, dass der Glaube das souveräne Werk des Geistes ist, gewirkt durch das Wort, und dass seine hauptsächlichen Akte im Annehmen, Empfangen und Ruhen auf Christus bestehen. Nun wenden sie sich einer Wahrheit zu, die der Gläubige nicht im Licht der ersten Erkenntnis lernt, sondern in den Stunden der Dunkelheit, wenn ihm der Glaube wie ausgeblasen erscheint. Der Glaube ist kein ruhendes Besitztum. Er hat gerade, er ist schwach oder stark. Er wird angefochten, geschwächt, von der Welt, vom Fleisch und vom Teufel so bestürmt, dass derjenige, der einst fest auf den Verheißungen stand, sich nur noch mit verzweifelter Zähigkeit an ihnen festhält. Und doch erringt er den Sieg. Er wächst. Er drängt zur Gewissheit. Und durch all dies hindurch werden die Augen des Gläubigen nicht auf die Güte seines eigenen Glaubens gerichtet, sondern auf Christus, den Archgos und Teleiz, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist eine seelsorgerliche Lehre. Sie ist für die geschrieben, die zittern und zweifeln und sich zerschlagen fühlen wie ein Rohr, das der Wind geknickt hat. Das Bekenntnis beugt sich zu dem schwachen Gläubigen herab und sagt ihm, was der Apostel den Thessalonichern schrieb, wir müssen Gott allezeit für euch danken, Brüder, weil euer Glaube über die Maßen wächst. Nicht weil er immer stark gewesen wäre. Nicht weil er nie erschüttert worden wäre. Sondern weil er durch die Gnade seines Urhebers wächst, durch die Anfechtung hindurch und über sie hinaus. Was nun folgt, ist eine Zergliederung des schwachen und des starken Glaubens, eine ehrliche Rechenschaft über die Feinde, die seinen Untergang suchen, und eine Verkündigung des Sieges, den Christus für jede Seele schon errungen hat, in die er den Samen des Glaubens gelegt hat. Die biblischen Grundlagen. Der Ankertext dieses Abschnitts steht im Hebräerbrief, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Throns Gottes. Der griechische Ausdruck Archgos, den Luther mit Anfänger wiedergibt, bedeutet Urheber, Bahnbrecher, derjenige, der den Weg vorangeht und für andere bahnt. Jesus ist der Archgos des Glaubens, nicht nur sein Gegenstand, sondern seine Quelle. Und er ist der Teleiz, der Vollender, der den Glauben zu der ihm bestimmten Vollendung bringt. Was Christus beginnt, das vollendet Christus. Der Glaube, der heute so gebrechlich erscheint, liegt in den Händen dessen, der nie ein Werk unvollendet gelassen hat. Der Apostel drängt uns, auf Jesus aufzusehen. Das griechische Aphontes meint ein Wegschauen von allem anderen und ein ausschließliches Richten des Blicks auf einen einzigen Gegenstand. Der Gläubige wird angewiesen, nicht auf die Wellen zu blicken, nicht auf seine eigene Schwachheit, sondern auf Jesus. Und der Grund dafür ist, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Die Vollendung ist der Grund des Aufblickens. Wer auf den blickt, der vollenden wird, kann den Blick von der eigenen Unzulänglichkeit lösen. Der Herr selbst lehrte dieselbe Wahrheit, als die Jünger, die einen Dämon nicht hatten austreiben können, ihn fragten, warum sie machtlos gewesen seien. Seine Antwort steht bei Matthäus, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben, und euch wird nichts unmöglich sein. Der springende Punkt ist nicht, dass der Glaube eine magische Kraft wäre. Der springende Punkt ist, dass der kleinste echte Glaube genügt, um das zu vollbringen, was Gott will, denn die Kraft liegt nicht im Glauben, sondern in dem Gott, an den der Glaube sich klammert. Ein Senfkorn hat keine ihm eigene Kraft, Berge zu versetzen, der Glaube ebenso wenig. Aber der Glaube verbindet den Gläubigen mit dem Gott, der die Berge durch sein Wort ins Dasein rief. Jesus tröstet die Kleingläubigen, indem er lehrt, dass die Größe des Glaubens nicht das Maß seiner Wirksamkeit ist. Der kleinste Glaube, der Christus ergreift, hat die Allmacht ergriffen. Der Apostel Paulus gibt im Römerbrief das Bild des starken Glaubens in Abraham, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Der griechische Begriff, den Luther mit zweifelte übersetzt, ist Dikrit, von Diakrin, in seinem Innern gespalten sein, zwischen zwei Meinungen schwanken. Abraham schwankte nicht. Er betrachtete seine eigene Erstorbenheit und den toten Mutterschoß Sarahs, und er betrachtete die Verheißung, und er entschied, der Verheißung gegen alle gegenteilige Erfahrung zu glauben. Paulus ist sorgsam darauf bedacht, dass Abraham die Unmöglichkeit nicht leugnete. Er wusste um seinen erstorbenen Leib. Der Glaube unterdrückt die gegenteiligen Tatsachen nicht, er entscheidet sich, Gottes Wort gegen die gegenteiligen Tatsachen zu vertrauen. Dies ist der starke Glaube, den das Bekenntnis beschreibt, und er wird als Ziel vor jeden Gläubigen hingestellt. Das Bekenntnis spricht aber auch von der Anfechtung, und unser Herr hat am Vorabend seiner Kreuzigung ein Wort gesprochen, das wie ein Leuchtturm in die Stürme der Glaubensanfechtung hineinragt. Zu Petrus sagte er, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Jeder Satzteil ist voll seelsorgerlicher Bedeutung. Der Satan fordert, Petrus zu sieben und das Sieben wird gewährt. Aber Christus betet nicht, dass du nicht gesiebt wirst. Er betet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das Sieben kommt. Der Fall in die Verleugnung kommt. Aber der Glaube selbst, die Gabe des Geistes, die in Petrus Herz gelegt ist, wird keine endgültige Verdunkelung erleiden. Er wird flackern, er wird sich in Scham verkriechen, er wird für eine entsetzliche Weile völlig erloschen erscheinen, aber er wird nicht ausgehen, denn Christus hat für ihn gebetet, und der Sohn wird vom Vater allezeit erhört. Der Sieg schließlich, den der Glaube davon trägt, wird vom Apostel Johannes ausgerufen, alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Das griechische Wort Nik, Sieg, war der Ruf, den Heere anstimmten, wenn die Schlacht sich wandte. Der Glaube überwindet. Er überlebt nicht nur, er siegt. Und Johannes gründet diesen Sieg nicht auf die Stärke des Gläubigen, sondern auf das Wesen der neuen Geburt, alles, was von Gott geboren ist, überwindet. Weil der Glaube aus Gott geboren ist, hat er Teil an dem überwindenden Leben Gottes, und die Welt kann gegen ihn nicht bestehen. Der Apostel Paulus fügt in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher einen Satz hinzu, der die Bewegung des Glaubens vom ersten Keim zur vollen Reife beschreibt. Wir müssen Gott allezeit für euch danken, Brüder, wie es recht ist, denn euer Glaube wächst über die Maßen. Das griechische Hyperauxanai ist ein starkes Wort, eine überfließende, über das gewöhnliche Maß hinausgehende Zunahme. Der Glaube der Thessalonicher war am Wachsen, nicht weil sie von aller Anfechtung verschont geblieben wären, im Gegenteil. Der Brief wurde an eine verfolgte Gemeinde geschrieben, sondern weil der Gott, der den Glauben geschenkt hatte, ihn unter der Anfechtung und durch sie hindurch mehrte. Das Wachstum des Glaubens ist nicht die Belohnung für eine störungsfreie Umgebung, es ist die Frucht des Geistes, die unter dem Druck der Bedrängnis reift. Was die Westminster-Väter meinten. Anders als die ersten beiden Abschnitte dieses Kapitels, die aus polemischem Anlass geschrieben waren, gegen die römische Verkürzung des Glaubens auf bloße Zustimmung, gegen den arminianischen Synergismus, gegen die schwärmerische Berufung auf ein unmittelbares inneres Licht, ist dieser dritte Abschnitt überwiegend seelsorgerlich. Die Väter hatten die Linien mit Genauigkeit gezogen. Nun wandten sie sich der Pflege der Seelen zu und wenige Stellen des Bekenntnisses atmen eine solche Zartheit. Der erste Satz stellt eine Tatsache fest, die der Gläubige aus Erfahrung kennt: Der Glaube ist kein Monolith. Er ist dem Grade nach verschieden, schwach oder stark. Die Väter werten hier zwei Irrtümer ab, die von entgegengesetzten Seiten kamen. Auf der einen Seite lehrten gewisse Strömungen innerhalb der puritanischen Frömmigkeit ebenso wie radikalere Gruppen des Kontinents, aller wahre Glaube sei vollkommener Glaube und jede Beimischung von Zweifel mache den Glauben ungültig. Der wahre Christ wanke nie. Er frage nie. Er kenne keine Finsternis. Eine solche Lehre zermalmt das zarte Gewissen, denn sie setzt einen Maßstab, dem kein gefallener Sünder genügen kann. Dagegen bestehen die Väter darauf, dass der starke und der schwache Gläubige beide Gläubige sind, weil der rettende Glaube sich nicht nach seiner Stärke, sondern nach seinem Gegenstand bestimmt. Der Vater, der ruft, ich glaube, hilf meinem Unglauben, und der Apostel, der bekennt, ich weiß, an wen ich glaube, üben beide rettenden Glauben aus. Auf der anderen Seite gab es diejenigen, die die Lehre von den Graden des Glaubens missbrauchten, um geistliche Trägheit zu entschuldigen. Wenn schwacher Glaube wahrer Glaube ist, wozu nach Stärke streben? Wenn Christus den Zweifler annimmt, wozu gegen den Zweifel ankämpfen? Das Bekenntnis lässt diesen Missbrauch nicht zu. Der zweite Satz lehrt, dass der Glaube oft und auf vielerlei Weise angefochten und geschwächt werden kann, das Zeitwort setzt einen Feind und einen Kampf voraus, erringt aber den Sieg. Der Glaube ist nicht untätig, wenn seine eigene Schwachheit ihn anfällt. Er kämpft. Er ringt. Er hält die Verheißungen mit einem Griff fest, der schwächer ist als gestern und der dennoch nicht loslässt. Die Sprache ist kriegerisch, angefochten, geschwächt, Sieg. Das christliche Leben ist Krieg und der Glaube ist Schild und Schwert zugleich. Er mag bestürmt werden durch Zeiten geistlicher Dürre, durch Anfechtungen des Verstandes, durch Leiden, die gegen Gottes Güte aufschreien, durch Versuchungen, die den Willen mit unwiderstehlicher Wucht überwältigen, aber er wird nicht endgültig besiegt. Er erringt den Sieg. Der dritte Satz spricht vom Wachstum, er wächst in vielen zur Erlangung einer vollen Gewissheit heran. Hier unterscheiden die Väter mit Bedacht zwischen Glaube und Gewissheit, eine Unterscheidung, die beträchtliche seelsorgerliche Klugheit voraussetzt. Das Konzil von Trient hatte erklärt, niemand könne mit der Gewissheit des Glaubens, die keinem Irrtum unterliegen kann, wissen, dass er die Gnade Gottes erlangt habe. Der Zweifel war in dieser Sicht kein zu lösendes Problem, sondern ein Dauerzustand. Die frühen Reformatoren dagegen hatten gelehrt, die Gewissheit gehöre zum Wesen des Glaubens selbst, an Christus Glauben heiße, der eigenen Rettung gewiss zu sein. Doch diese Lehre schuf ihr eigenes seelsorgerliches Problem. Was sollte der Gläubige tun, der in einer Stunde der Finsternis diese Gewissheit nicht fand? Die englischen Puritaner arbeiteten eine ausgewogenere Haltung aus. Glaube und Gewissheit, so lehrten sie, sind zu unterscheiden. Der Glaube ist der unmittelbare Akt, Christus zu vertrauen, die Gewissheit ist der rückbezügliche Akt, dieses Vertrauen auch wahrzunehmen. Ein Mensch kann den Schatz besitzen, ohne immer sein Gewicht zu fühlen. Das Bekenntnis schreibt diese Weisheit fest, die Gewissheit ist die Frucht des Glaubens, die gefestigte Zuversicht, die dann eintritt, wenn der Glaube genug Stürme durchstanden hat, um den Herrn des Heils zu kennen. Aber sie ist nicht dasselbe wie der Glaube selbst, und das Bekenntnis sagt sorgfältig, in vielen, nicht in allen. Manche sterben mit einem Glauben, der zittert und sich klammert, und haben die volle Zuversicht nie geschmeckt. Ihre Rettung hängt nicht an der erlangten Gewissheit, sondern am Gegenstand des Glaubens, und dieser Gegenstand ist Christus. Der letzte Satz ist der Zielpunkt, durch Christus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Das Bekenntnis endet nicht bei der Anstrengung des Gläubigen, sondern beim Werk Christi. Der das erste Fünkchen gelegt hat, wird es zur Flamme entfachen. Der den Samen gesät hat, wird ihn ernten. Dies ist der letzte Grund aller Zuversicht, nicht der Griff des Gläubigen nach Christus, sondern der Griff Christi nach dem Gläubigen. Shaw hat in seiner Auslegung darauf hingewiesen, dass dieser Abschnitt die Lehre von der Beharrung, die in Kapitel 17 entfaltet wird, seelsorgerlich anwendet. Derselbe Christus, der den Gläubigen bewahrt, bewahrt auch den Glauben des Gläubigen. Die Anfechtungen, die den Glauben schwächen, sind von derselben Vorsehung zugelassen, die sie dazu gebraucht, den Gläubigen zu Christus zurückzutreiben. Hodge merkt an, dass der Fortgang vom schwachen Glauben über Anfechtung und Sieg zur vollen Gewissheit nicht der außergewöhnliche, sondern der gewöhnliche Weg des christlichen Lebens ist. Der Gläubige, der das Auf und Ab des Glaubens erfährt, ist nicht krank. Er geht den Weg, den das Bekenntnis zeichnet. Theologische Tiefe. Calvin behandelt im dritten Buch der Institutio den schwachen Glauben mit einer Eindringlichkeit, die zu den seelsorgerlichsten Stellen seines Werkes gehört. Die Gläubigen, schreibt er, haben einen beständigen Kampf mit dem Misstrauen ihres eigenen Gemüts und weit davon entfernt, ihr Gewissen in ruhigem Frieden zu halten, werden sie oft erschüttert und sind dem Fall nahe. Calvin unterscheidet zwischen dem Sensus, dem Gefühl des Glaubens, und der Substantia, dem Wesen des Glaubens. Das Gefühl mag schwanken, das Wesen, weil es auf Gottes Verheißung ruht, ist unerschütterlich. Calvin vergleicht den Glauben mit einem Feuer, das so von Asche bedeckt ist, dass keine Flamme zu sehen ist und das dennoch brennt. Ein Hauch des Geistes und die Flamme schlägt wieder empor. Calvin fragt auch, warum Gott die Anfechtung des Glaubens zulässt. Es geschieht nicht, weil Gott an der Not seiner Kinder gefallen fände, sondern weil die Schwachheit die Schule der Demut und der Abhängigkeit ist. Ein Glaube, der nie einen Sturm erlebt hätte, würde zu einem Glauben werden, der sich selbst statt seinem Gott vertraut. Wir werden durch unsere Schwachheit belehrt, schreibt Calvin, zu Christus zu fliehen, in dem allein unsere Stärke wohnt. Der Mann, der nie gefühlt hat, wie sein Glaube beinahe zusammenbrach, hat nie gelernt, wie völlig sein Glaube von dem abhängt, der ihn schenkte. Wer ihn aber hat zusammenbrechen fühlen, der die Bitterkeit der Tränen des Petrus geschmeckt hat, nachdem der Hahn gekräht hatte, hat eine Lektion gelernt, die keine Predigt lehren kann, dass der Grund seines Stehens nicht die Festigkeit seines Griffs ist, sondern der Griff dessen, der ihn hält. Eben die Anfechtungen, die den Glauben zerstören sollen, sind in Gottes Weisheit die Werkzeuge, durch die der Glaube geläutert wird. Richard Sibbes, dessen Schrift vom geknickten Rohr und glimmenden doch seit 4 Jahrhunderten angefochtene Gewissen getröstet hat, nimmt die Frage des schwachen Glaubens mit einer für die puritanische Seelsorge bezeichnenden Behutsamkeit auf. Es ist mehr Barmherzigkeit in Christus, schreibt Sibbes, als Sünde in uns. Wie ein Funke Feuer ist, so ist das geringste Körnchen Glaube Glaube. Und Christus schätzt ihn nicht nach der Menge, sondern nach der Art, dass er echter Glaube ist, obgleich schwach. Sibbes drängt den schwachen Gläubigen zu bedenken, dass gerade das Vorhandensein geistlichen Kampfes ein Beweis geistlichen Lebens ist. Ein Toter ringt nicht gegen den Unglauben. Ein Toter trauert nicht über die Härte seines Herzens. Die Tränen, die vergossen werden, weil du nicht weinen kannst, wie du solltest, die Traurigkeit, die aufsteigt, weil dein Herz gefroren scheint, dies sind die Pulsschläge eines lebendigen Glaubens, nicht die Todeszuckungen eines Erlöschenden. Watson entfaltet in seiner Glaubenslehre die Grade des Glaubens vom Schwächsten bis zum Stärksten. Der schwächste Grad, so Watson, ist eine bloße Bereitwilligkeit, Christus zu empfangen. Und dieser schwächste Glaube, besteht Watson mit Nachdruck, ist rettender Glaube. Eine schwache Hand kann den Eheknoten ebenso knüpfen wie eine starke. Ein schwaches Auge kann die Erneschlange anblicken und geheilt werden. So kann ein schwacher Glaube Christus ergreifen und gerechtfertigt werden. Watson lässt den schwachen Gläubigen nicht, wo er ihn findet. Obgleich der zarte Weinstock Frucht bringt, muss er doch beschnitten und gedüngt werden, so muss der schwache Glaube durch die Gnadenmittel gestärkt werden. Die Erwartung des Neuen Testaments ist Wachstum, und der Gläubige, der sich mit einem Glauben zufrieden gibt, der nie tiefer wird, hat sich mit weniger zufrieden gegeben, als Gott ihm zugedacht hat. Owen, in seiner Abhandlung über die Rechtfertigung, vertieft die Unterscheidung zwischen Glaube und Gewissheit, die dem dritten Satz des Abschnitts zugrunde liegt. Der Glaube, so Owen, ist der unmittelbare Akt des Vertrauens auf Christus, die Gewissheit ist die Frucht, die aus diesem Vertrauen erwächst, wenn der Heilige Geist dem Gläubigen bezeugt, dass er ein Kind Gottes ist. Ein Kind kann seinem Vater vertrauen, ohne sich in jedem Augenblick bewusst zu sein, dass es ihm vertraut. Das Vertrauen ist wirklich, auch wenn es nicht gefühlt wird. Owen vergleicht den Gläubigen, dem die Gewissheit fehlt, mit einem Soldaten, der im dichtesten Schlachtgetümmel steht und die Stimme seines Feldherrn nicht mehr hört, aber der Feldherr hat ihn nicht verlassen, und der Befehl zum Rückzug ist nicht ergangen. Die Gewissheit ist süß, aber sie ist nicht das Unterpfand des Heils. Das Unterpfand ist Christus selbst, ergriffen im Glauben. Bullinger hat den Rahmen bereitgestellt, in dem das Wachstum des Glaubens zu verstehen ist. In seinen Dekaden entfaltet er den Glauben als Antwort des Menschen auf die Bundestreue Gottes. Der Bund ist nicht ein Vertrag zwischen Gleichen, er ist die souveräne Zusage Gottes, und weil Gott im Bund zuerst gesprochen, verheißen und sich gebunden hat, darum kann der Glaubende wachsen. Das Wachstum des Glaubens geschieht nicht durch gesteigerte menschliche Anstrengung, sondern durch vertieftes Erfassen der Bundestreue Gottes. Je mehr der Gläubige begreift, was Gott im Bund zugesagt hat, desto mehr wächst sein Glaube. Und die Anfechtungen, die den Glauben zu zerstören drohen, offenbaren sich im Licht des Bundes als die Furchen, die der Pflug der Vorsehung zieht, damit der Same der Verheißung tiefer in die Seele einsinken kann. Turretin rundet die Lehre ab, indem er auf den instrumentalen Charakter des Glaubens hinweist. Der Glaube rettet nicht durch eine ihm innewohnende Kraft oder Würdigkeit, sondern allein als das Werkzeug, durch das der Gläubige mit Christus vereinigt wird. Darum ist der Grad des Glaubens nicht der Grund der Rettung. Ein schwaches Werkzeug kann denselben Schatz heben wie ein starkes, vorausgesetzt, es ist mit demselben Gegenstand verbunden. Der schwache Glaube, der Christus ergreift, ergreift denselben Christus wie der starke Glaube, und Christus ist in den Händen des Schwachgläubigen nicht weniger mächtig zu retten als in den Händen des Starken. Diese Wahrheit befreit den Angefochtenen von dem lähmenden Blick auf die eigene Glaubensschwachheit und richtet seinen Blick dorthin, wo er hingehört, auf den, der mächtig ist zu retten. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, mache nicht die Vollkommenheit deines Glaubens zum Grund deines Friedens. Der Grund deines Friedens ist Christus allein. Du wirst in diesem Leben nie einen Glauben erlangen, der frei von Zweifeln ist, der nie wankt, der nie von Anfechtung erschüttert wird. Wenn du wartest, bis dein Glaube vollkommen ist, um in Christus zu ruhen, wirst du niemals ruhen. Der Vater im Markus-Evangelium wartete nicht, bis er seine Schwierigkeiten mit dem Glauben ausgeräumt hatte. Er kam mit einem Glauben, der von Unglauben durchschossen war, und Christus nahm ihn an. Die Frau mit dem Blutfluss berührte den Saum seines Gewandes mit einer Berührung, die, wie unvollkommen auch immer, die Berührung des Glaubens war. Christus wies sie nicht wegen ihrer Unvollkommenheit zurecht, er lobte sie für das Vorhandensein des Glaubens. Dein Glaube, Gläubiger, ist schwächer, als du weißt, und doch stärker, als du fürchtest, nicht wegen etwas, das in ihm liegt, sondern weil sein Gegenstand der Sohn Gottes ist. Höre auf, deinen Glauben unter dem Vergrößerungsglas zu untersuchen, während du durch ihn als Fernrohr auf das Kreuz blicken solltest. Das Maß deines Glaubens ist nicht das Maß deiner Sicherheit. Das Maß Christi ist es. Zweitens, gib dich nicht mit schwachem Glauben zufrieden, strebe nach Stärke und Gewissheit. Das Bekenntnis lehrt, dass der Glaube wächst, und das Neue Testament gebietet dir zu wachsen. Der Apostel schreibt, wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Schwacher Glaube ist echter Glaube, und du darfst an ihm nicht verzweifeln, aber du darfst dich in ihm auch nicht einrichten, als sei er der annehmbare Zustand des reifen Christen. Ein Kind wird nicht weniger geliebt als ein Erwachsener, aber von einem Kind wird erwartet, dass es wächst. Wenn dein Glaube mit 60 noch dieselbe Gestalt hat wie mit 20, dieselben Zweifel, dieselbe Wankelmütigkeit, dieselbe lähmende Ungewissheit über die Liebe Gottes, dann stimmt etwas nicht. Nicht mit deiner Gotteskindschaft, aber mit deinem Wachstum. Prüfe, ob du die von Gott bestimmten Mittel gebrauchst, ob du dein Gemüt in der Schrift sättigst, ob du an den Tisch des Herrn trittst als zu einem Mahl, bei dem Christus den Glauben speist, ob du anhaltend betest, wie Jakob in Pnilrang. Der Geist gebraucht Mittel, und der Gläubige, der sie vernachlässigt, soll sich nicht wundern, dass sein Glaube nicht wächst. Drittens, erwarte die Anfechtungen und lerne, durch sie hindurchzukämpfen. Das Bekenntnis stellt die Schwächung des Glaubens nicht als einen Sonderfall dar, es stellt sie als die gewöhnliche Erfahrung des Gläubigen in einer gefallenen Welt dar. Dein Glaube wird angefochten werden, durch Zweifel des Verstandes, die flüstern, sollte Gott wirklich gesagt haben, durch Fügungen der Vorsehung, die schreien, wenn Gott dich liebte, hätte er das zugelassen, durch Anklagen des Satans, die zischen, ein Mensch mit deinen Sünden kann unmöglich gerettet sein. Dies sind keine Anzeichen, dass du kein Christ bist, es sind Anzeichen, dass du in einem Krieg stehst. Die Frage ist nicht, ob du angegriffen wirst, sondern ob du kämpfst. Wenn der Zweifel aufsteigt, gibst du nach oder ergreifst du den Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes und widerstehst. Das Gebot des Apostels, widersteht dem Teufel, setzt voraus, dass Widerstand möglich und wirksam ist. Die Verheißung lautet nicht, dass der Glaube nie geschwächt wird, sondern dass er den Sieg erringt. Und der Sieg kommt nicht dem zu, der den Schlag nie spürt, sondern dem, der, nachdem er ihn gespürt hat, sich weigert, liegen zu bleiben. Steh auf, Gläubiger! Erhebe deine Augen von deinen Wunden zu deinem Anführer. Die Schlacht ist des Herrn, und der Sieg ist gewiss. Viertens, unterscheide zwischen der Anfechtung des Glaubens und der Zerstörung des Glaubens. Es ist ein Unterschied zwischen einem Schiff, das vom Sturm durchgerüttelt wird, und einem Schiff, das unter den Wellen versunken ist. Das Schiff, das durchgerüttelt wird, dessen Balken ächzen, dessen Segel zerrissen sind, dessen Mannschaft sich an die Reling klammert, ist noch flott. Der Glaube, der angefochten und geschwächt wird, ist noch Glaube. Aber es gibt einen Punkt, an dem das, was wie geschwächter Glaube aussieht, überhaupt kein Glaube mehr ist. Der Mensch, der aufgehört hat zu kämpfen, der nicht mehr betet, weil das Gebet sich leer anfühlt, der die Schrift nicht mehr öffnet und die Gemeinschaft der Heiligen meidet, dieser Mensch erlebt keine Anfechtung, er erlebt das Absterben seiner Seele. Das Kennzeichen des echten, aber schwachen Glaubens ist, dass er weiterhin auf Christus blickt, und sei es noch so matt. Wenn du aufgehört hast zu blicken, bist du nicht schwach, sondern tot. Prüfe dich ehrlich. Kämpfst du noch oder hast du dich ergeben? Hältst du Christus mit schwachen Fingern oder hast du ganz losgelassen? Fünftens, blicke auf Christus, nicht auf deinen Glauben, und lass ihn den Glauben vollenden, den er angefangen hat. Der letzte Satz des Abschnitts ist das Geheimnis von allem, was ihm vorausgeht. Der Glaube wächst durch Christus. Er ist der Anfänger, der Archgos, der den Weg von der Krippe zum Kreuz zum leeren Grab gebahnt hat. Er ist der Vollender, der Teleiz, der deinen Glauben zu der ihm bestimmten Vollkommenheit bringen wird. Dein Glaube ist nicht dein Vorhaben, er ist das Seine. Er hat ihn begonnen. Er erhält ihn. Er wird ihn vollenden. Dein Teil ist, auf ihn zu blicken, dich auf ihn zu verlassen, mit den Aposteln zu rufen, her, stärke uns den Glauben, und dann die Mittel zu gebrauchen, die er verordnet hat, im Vertrauen darauf, dass der, der die Mittel gebietet, sie auch segnet. Der schwächste Gläubige, der auf Christus blickt, ist sicherer als der stärkste Gläubige, der auf sich selbst blickt. Der mitgenommenste Glaube, der Christus festhält, ist geborgener als der zuversichtlichste Glaube, der auf der eigenen Stärke ruht. Der Grund deiner Zuversicht ist nicht, dass du stark genug geglaubt hast, sondern dass Christus für dich geglaubt hat, für dich gehorsam war, für dich starb, für dich auferstand und nun lebt, um für dich einzutreten. Weil Christus nicht scheitern kann, wird dein Glaube nicht endgültig scheitern. Er wird wachsen. Er wird überwinden. Und eines Tages wird er dem Schauen weichen in der Stadt, in der der Gegenstand des Glaubens vor den Augen der Erlösten steht und sie ihn sehen, wie er ist. Sechstens, lass die Gemeinschaft der Gläubigen den Ort sein, an dem dein Glaube gestützt und gestärkt wird. Das Bekenntnis spricht vom Glauben des Einzelnen, aber dieser Glaube lebt nicht in der Einsamkeit. Er wird genährt am Tisch des Herrn, wo die Gemeinde sich versammelt. Er wird aufgerichtet durch das Wort der Brüder und Schwestern, die ein geistliches Lied anstimmen oder ein Wort der Ermutigung sprechen. Er wird getragen von den Fürbitten der Heiligen. Wenn dein Glaube wankt, zieh dich nicht zurück. Gerade dann brauchst du die Gemeinschaft, in der Christus seinem Volk begegnet. Der Einsiedlerglaube ist ein kranker Glaube. Der Glaube, der sich dem Leib Christi entwöhnt hat, ist dem Verdorren nahe. Suche die Gemeinschaft. Bitte um Gebet. Empfange das Abendmahl. Höre das Wort. In all diesen Mitteln wirkt Christus durch seinen Geist und stärkt den Glauben, den er selbst geschenkt hat. Gebet. Herr Jesus Christus, du Anfänger und Vollender unseres Glaubens, wir preisen dich, dass du das geknickte Rohr nicht zerbrichst und den glimmenden Docht nicht auslöschst. Wir kommen vor dich als Menschen, deren Glaube schwächer ist, als wir zuzugeben wagen, durchsetzt mit Unglauben, bestürmt von Zweifeln, zerschlagen von der Welt, dem Fleisch und dem Teufel. Wir sind wie der Vater, der rief, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Blicke auf uns mit demselben Erbarmen, mit dem du auf ihn geblickt hast, und schenke uns die Heilung, die allein dein Wort bringen kann. Wir danken dir, dass du die Vollkommenheit unseres Glaubens nicht zum Grund unserer Annahme bei Gott gemacht hast. Unsere Hoffnung ruht nicht auf der Stärke, mit der wir dich ergreifen, sondern auf der Stärke, mit der du uns hältst, und du hast verheißen, dass niemand uns aus deiner Hand reißen wird. Dennoch wollen wir uns nicht mit einem Glauben zufrieden geben, der immer schwach und schwankend bleibt. Öffne uns die Schrift durch deinen Geist, damit wir dir in ihren Seiten begegnen. Speise uns an deinem Tisch, damit Brot und Kelch uns ein wahres Gnadenmittel sein, das unsere Gemeinschaft mit dir festigt. Lehre uns, ohne Unterlass zu beten und aus deiner Fülle Gnade um Gnade zu empfangen. Wenn unser Glaube angefochten wird, schenke uns die Gnade, zu kämpfen statt zu kapitulieren. Wenn der Zweifel flüstert, erinnere uns daran, dass du der Gott bist, der nicht lügen kann. Wenn das Leiden schreit, du habest uns vergessen, führe uns das Kreuz vor Augen, an dem das größte Übel zum Werkzeug des größten Heils wurde. Wenn der Satan uns Sünden vorhält, die zu zahlreich und zu dunkel sind, um vergeben zu werden, lass uns deine Stimme hören, die Frieden spricht. Und wenn die Welt ihre Genüsse als Ersatz für dich anbietet, schenke uns den Glauben, der durch den Glanz hindurch die Leere erkennt. Wir beten für diejenigen unter uns, deren Glaube kaum noch lebt, deren Gebete nur noch Seufzer sind, deren Hoffnung zu einem matten Funken unter der Asche geschrumpft ist. Hauche diesen Funken an, o Geist des lebendigen Gottes, und fache ihn zur Flamme an. Lass sie erkennen, dass der schwächste Glaube, der auf Christus blickt, rettender Glaube ist, weil nicht die Stärke ihres Glaubens sie rettet, sondern die Stärke ihres Retters. Und führe uns alle von Kraft zu Kraft, von einem Grad des Glaubens zum nächsten, bis wir zur vollen Gewissheit der Hoffnung gelangen und bis ans Ende darin beharren. Wir schauen aus nach dem Tag, an dem der Glaube vom Schauen verschlungen wird, an dem wir dich sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Bis zu jenem Tag bewahre uns bei dem Glauben, der den Heiligen ein für allemal überliefert ist. Lass nichts uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In seinem hochgelobten Namen beten wir. Amen.